Das war eine Dokumentation, die Erben von Papas Kino aus dem Jahr 1968, also von vor genau 50 Jahren. Ich begrüße jetzt Werner Herzog, den Sie gerade auf der Leinwand gesehen haben.
Zum Glück ist diese Zeit vorbei.
Ja, was denken Sie, wenn Sie das wiedersehen? Also Ihre Vision der Schallplatte, auf der der Film zu Hause anschaubar ist, auf dem eigenen Fernseher, die hat sich ja tatsächlich verwirklicht.
Ich habe relativ kurz später, glaube ich, davon geredet, dass man Filme auch möglicherweise auf Magnetbänder speichern kann. Das heißt also, die Videos, die gab es ja noch nicht. Mhm. Und wenn ich mir der Tonfall, in dem damals Interviews gemacht werden, und das ist grauenerregend. Also ich kann es gar nicht glauben.
Ja, der Film stammt von Wilhelm Roth, der den Film 1968 gedreht hat. Haben Sie damals schon an Amerika gedacht, als Sie in dieser Zeit interviewt wurden und Ihre Filmvisionen schon hatten, wie wir ja da sehr schön sehen? Gab es für Sie Amerika auch als ein Ziel oder auch als ein Vorbild oder amerikanische Regisseure?
Das war nie ein Ziel und eigentlich auch kein Vorbild, mit einer kleinen Ausnahme des Untergrundkino, Underground-Filme aus den USA. Da kam auf einmal jemand in München daher, der sozusagen europäische Städte bereist hat. Ein junger Mann namens Sidney, 19 Jahre alt, mit Rauschebart. Und der brachte Filme von Stan Brakhage und Filme von, ich weiß nicht, alle die amerikanischen Underground Leute, und das hat mir Eindruck gemacht, dass da junge Filmregisseure sind, die überhaupt etwas vollkommen Eigenes machen und sich nicht drum gekümmert haben, was die Konventionen von Kino sind. Das hatte mir damals Eindruck gemacht. Ich wollte aber nie sozusagen Underground-Film machen. Ich wollte immer sozusagen gleich in die Kinos auf die Leinwand. Mhm. Das war das Ziel aller Ziele. Heute ist es ja verändert, wir wissen das alle, was erstaunlich ist. Ich habe das gerade auch mit Edgar Reitz, der hier ist, besprochen. Ein 14-jähriger Teenager, die Tochter einer Schauspielerin, mit der ich gearbeitet habe, die sagte mir, ja, ins Kino geht sie nicht, und ihre Freundinnen, wir wollen ja doch nicht ins Kino gehen. Und ich fragte, warum? Es ist dort dunkel und wir kennen niemanden, der da ist.
Sie waren in den 60er Jahren das erste Mal in Amerika, stimmt das?
Ja, das war merkwürdig, ich hatte für das Drehbuch, das hatte ich schon als 22-Jähriger geschrieben und hatte versucht, den Film zu finanzieren und zu produzieren. Und da wusste ich, ich war sozusagen wie ein Gymnasiast noch oder wurde als solcher hingenommen. Das war ja schon Jahre später, nachdem ich den Film gedreht hatte. Ich glaube, damals war ich 26, wo man mich hier sieht. Aber mit 22 war klar, es ist undenkbar, dass jemand einen Spielfilm macht in dem Alter. Und ich hatte damals ein Stipendium bekommen und das war so eine Verlockung, soll ich in die USA gehen oder nicht. Und ich dachte, ich mache das, war dann in Pittsburgh, das war nur so grauenhaft dümmlich. Die Universität war so schlecht, dass ich nach einer Woche eigentlich gewusst habe, ich muss dort weg. Ich bin dann auch relativ bald weg, gab mein Stipendium auf. Das heißt, das Geld, die Familie, die mich beherbergt hat, und es gab auch Bargeld. Und ich musste mich selber durchschlagen, fing an zu arbeiten. Das hat mein Visa-Status nicht erlaubt. Ich wurde dann vorgeladen vor die Immigration-Behörde. Da wusste ich, man wird mich nach Hause zurückschicken, und ich wollte das nicht. und bin deswegen nach Mexiko gegangen. Das heißt, Mexiko war dann auch eine wichtige Station. Und erst nach all diesem kam ich zurück und jetzt wusste ich, jetzt habe ich vermutlich genügend Jahresringe angesammelt, damit man mich etwas ernster nimmt. Und das ging dann auch tatsächlich, dass ich meinen Spielfilm gedreht habe. Immer der Jüngste von allen, vom jungen deutschen Film, der Jüngste immer.
Ja, und wie fühlen Sie sich jetzt heute, dass Sie in Los Angeles ausgerechnet wohnen, nahe am Hollywood?
Das Hollywood spielt keine Rolle. Ich habe ja zunächst in San Francisco gelebt. Das hat aber mit Privatem zu tun. Das heißt, ich bin dort verheiratet und das ist der Grund, warum ich in Los Angeles bin. Hollywood selbst hat Berührungspunkte, intensive. Das Merkwürdige ist ja, dass in Hollywood, wenn man sich diese ganz großen Fantasy-Filme anschaut oder andere Sachen wie, ich weiß nicht, Terminator, das sind alles Filme, die leben von Star Presence, also Star Power Value, und sie leben von Special Effects. Das wird richtig gut gemacht dort, aber das war nie meine Schiene, auf der ich funktioniert hätte. Ich war immer gut im Geschichten erzählen. Das weiß und nimmt Hollywood in gewisser Weise wahr und schielt deswegen manchmal, wenn man das Gefühl hat, es gibt ein Defizit an Storytelling, an Geschichten erzählen, dann wird immer ein bisschen auf mich geschielt. Deswegen gibt es Berührungspunkte von Hollywood zu mir und von mir zu Hollywood. Hollywood hat mich ja auch entdeckt, nicht entdeckt, das war viel früher schon als Schauspieler. Ich war als Schauspieler im Jahr 1970 bei Edgar Reitz im Kübelkind zum ersten Mal als Schauspieler. Dann später bei Harmony Korine, der mich sozusagen als seinen großen, die große Vaterfigur sieht und andere. Und daher kam es zum Beispiel, dass in einer großen Hollywood-Produktion sowohl der Regisseur wie auch Tom Cruise, der Hauptdarsteller, wollten unbedingt, dass ich den ärgsten aller Bösewichter spiele. Das heißt, der Badass, Bad Guy. Da gibt es andere Bösewichter, die lärmen, aber die brüllen herum und schießen. Die haben Knarren und eröffnen das Feuer. Ich bin halb blind, habe keine Finger und rede nur. Aber da bin ich auch ungemütlich. Dafür werde ich bezahlt.
Wie kommt es, dass Sie immer die Bösewichte so gerne spielen? Das ist ja auch schon bei einem Kübelkind sind Sie ja auch nicht eine...
Ja, da spiele ich einen bizarren Mörder. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Der Edgar Reitz muss dafür Rede und Antwort stehen. Möglicherweise hat er entdeckt, dass auf der Leinwand etwas auch herüberkommen kann, was nicht ganz milde ist. Ich schaue ja aus wie ein Gymnasiast, so wie aus der Sonntagsschule.
Gut, wir werden am Ende der Veranstaltung aus dem Tom Cruise-Film dann tatsächlich die Sequenz zeigen, auf die Werner Herzog sich jetzt bezogen hat. Wir wollen aber chronologisch vorgehen. Und das erste Mal, dass Sie in Amerika gedreht haben, war 1976, als Sie einen Dokumentarfilm How Much Wood Would a Woodchuck Chuck zunächst gedreht haben, wenn ich das richtig sehe. Und dann kam der Film Stroschek.
Woodchuck war ein Film über die Weltmeisterschaft der Viehauktionatoren. Die haben mich immer interessiert, diese Auktionatoren, weil ich das Gefühl hatte, das ist die letzte denkbare Poesie des Kapitalismus. Und ich glaube, wir haben auch einen Ausschnitt von Stroschek, in dem spielt ein früherer Weltmeister, ein Weltmeister der Viehauktionatoren statt, der lebte in Wyoming und ich bin da eigens hingefahren und habe ihn überredet und er sagte gleich, ja klar, das mache ich euch doch und das kann ich, wenn's ich muss aber richtig etwas verkaufen und ich sagte ihm, das dürfen Sie und können Sie und Sie kriegen eine Commission, Sie kriegen einen Prozentsatz daran. Und ich hatte lange auch einen Traum eigentlich, der nie ganz aufgegeben ist, Hamlet zu inszenieren mit nur ehemaligen Weltmeistern von Auktionatoren besetzt, sodass ich versuche, Hamlet unter 14 Minuten zu bringen. Nein, ich sehe das gar nicht als lustig, sondern das ist wirklich ein ernstliches Projekt von Sprache. Die letzte mögliche Sprache, die letzte Poesie, die wir in uns haben, in unserem kapitalistischen System, in unserem System des Verbraucherwahnsinns.
Ja, man konnte also einen Auktionator auch ganz kurz in dem Film von Chloe sehen, in dem Rider.
Der war aber schlapp und langsam.
Ja, ja. Ihre sind besser, das sind ja auch Weltmeister.
Ja.
Bevor wir zu Stroschek jetzt den Ausschnitt uns anschauen, vielleicht noch kurz etwas zu dem Projekt Stroschek.
Ja, das kam zustande, weil ich vorher ja einen Spielfilm mit Bruno S., dem Hauptdarsteller, gedreht habe, Kaspar Hauser. Eigentlich der ursprüngliche Titel war Jeder für sich und Gott gegen alle. Das musste ich dann ändern, weil überall, jeder hat es verkehrt irgendwie verstanden und nie richtig auf die Reihe gebracht. In der Presse habe ich gelesen, Gott ganz allein und die Menschen untereinander gegen sich und wie auch immer. Jeder für sich und Gott gegen alle hat niemand richtig hinbekommen. Deswegen heißt es jetzt The Enigma of Kaspar Hauser in Englisch und in Deutsch weiß ich gar nicht, Kaspar Hauser, einfach nur so, ja. Und das war eine ganz außergewöhnliche Arbeit. Ich sage immer, Bruno S. war von allen Schauspielern der außergewöhnlichste und der beste. Und ich habe mit den Besten auf der Welt gearbeitet, Kinski, Nicolas Cage, Tom Cruise, der nicht als Regisseur, aber ich habe viele, viele kennengelernt. Nicole Kidman, Claudia Cardinale, Christian Bale. Niemand von denen kommt an den Bruno heran. Der hatte Tiefe wie keiner, eine Glaubwürdigkeit wie keiner und eine Präsenz und Ausstrahlung auf der Leinwand wie fast keiner, außer vielleicht Kinski. Und ich hatte dann relativ bald dem Bruno gesagt, hör mal, wir müssen noch einen weiteren Film drehen. Ja, das machen wir, sagt er. Der arbeitete damals als Gabelstaplerfahrer in einer Metallfabrik in Berlin. Und ich sagte, wir machen Wojciech miteinander. Und er las also das büchnerische Stück, es gab noch gar kein Drehbuch. Und dann etwa ein paar Monate vor Drehbeginn dachte ich, um Gottes Willen, das ist ein Fehler. Das geht nicht, das hat er nicht. Das muss diesen Film, diese Rolle muss Kinski spielen. Und da war mir schon ganz fürchterlich zumute und ich habe dann meinen Mut zusammengefasst und rief den Bruno an und sagte ihm, Bruno, hör mal, ich bin sicher, das ist ein Fehler, wenn du das machen würdest. Und da war betroffenes Schweigen am Telefon und er sagte mir, ja, aber ich wollte das doch eigentlich und also ganz leise und fürchterlich und sagte, ich habe doch auch zusätzliche Ferien unbezahlt noch zu meinen Ferien genommen. Und das war so arg, dass ich ihm sagte, Bruno, hör mal, wir machen einen anderen Film. Ja, was ist denn das für ein Film? Was soll denn der Titel sein? Und ich sagte, weil mir das gerade so einfiel und so klang wie Wojciech, sagte ich Stroschek. Und Stroschek ist übrigens auch der Name der Hauptfigur in Lebenszeichen. Und das wiederum geht zurück auf, ich hatte ja als Scharlatan eine Weile auf der Universität hier studiert und eine Seminararbeit hat jemand anderer für mich geschrieben und der fragte dann, kriege ich irgendwas dafür? Und ich sagte, naja gut, ich arbeite zwar und verdiene auch was. Und ich sagte ihm dann, hör mal, ich mache deinen Namen unsterblich. Der hieß Hauke Stroschek. Und jetzt war die Hauptfigur vom ersten Spielfilm, heißt Stroschek. Und der Titel dieses Films heißt Stroschek. Und zurück zu Bruno, der fragte mich, also Stroschek soll der Titel sein. Ich wusste aber nicht richtig, was für eine Geschichte. Und ich sagte ihm, pass auf, in einer Woche hast du ein Drehbuch. Und ich setzte mich hin und schrieb das Drehbuch zu Stroschek. Und zum ersten Mal wurde auf einmal wichtig, dass eine Vision einer besseren Welt auf einmal da ist, die aber nicht existieren kann so. Das heißt, es ist ein ganz ernüchterndes Bild von Amerika, ein verlorenes Amerika, in dem Fall Wisconsin, nicht weit von wo Chloe Zhao gedreht hat, South Dakota, das ist gleich da auch um die Ecke. Und das ist sehr desillusionierend und sehr ernüchternd. Und ich hatte auch diese ernüchternde Vision von Amerika, dadurch, dass ich ja eine Weile dort war und alles aufgegeben hatte, was an Sicherheiten da war. Geld, Studienplatz, Gastfamilie, und ich musste mich dann selbst durchschlagen. Und diese Erfahrungen sind dann der Hintergrund für Stroschek geworden.
Mhm. Gut, wir sehen jetzt den Ausschnitt. Der setzt also quasi da ein, wo der Auktionator in Aktion tritt. Also wo
das Mobile Home, das er und Eva Mattes und Clemens Scheitz, dieses merkwürdige Trio aus Berlin, gekauft haben, das kann nicht mehr, die Raten können nicht mehr weiter bezahlt werden. Und es wird alles versteigert auf einmal. Und das ist der Ausschnitt, den wir zeigen, ja.